Ja, guten Morgen. Das ist ein schönes Lied, du bist ein starker Turm. Und es gibt einen Vers im Alten Testament, wo es heißt, dass der Gerechte dahin läuft und ist sicher. Und das ist immer schön. Und ich denke, das dürfen wir jeden Tag neu erleben, dass wir zu Jesus laufen können und dürfen. Das ist ein großes Vorrecht. Und zu wissen, dass er in Kontrolle ist und dass er keine Fehler macht. Und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Zuversicht, Mut, Kraft, Freude in all den Herausforderungen, in denen wir alle stehen. Wir wollen weitermachen im Johannesevangelium und ich habe jetzt schon länger nicht mehr nachgefragt, wisst ihr noch den zentralen Gedanken des Johannesevangeliums? Warum wurde das Johannesevangelium, wir haben ja vier Evangelien geschrieben, was ist das Herzstück des Johannesevangeliums? Weiß jemand noch den Vers? Also außer Daniela und meine Mutter jetzt. Also da weiß ich, die beiden wissen es. Ja, das ist auch ein sehr schöner Vers, auch ein sehr zentraler Gedanke. Johannes 1, 14. Johannes 3, Vers 16 heißt, ist auch ein sehr bekannter Vers, auch ganz zentral, keine Frage. Aber es gibt einen Vers, der uns, hat jemand noch den Vers auf dem Schirm? Johannes 20, 31. Jawohl, Johannes 20, 31, da sagt man nämlich, vielleicht kannst du es mal vorlesen. Genau, da wird explizit gesagt, dieses aber ist geschrieben. Also das war das Anliegen des Johannes, natürlich durch den Heiligen Geist getrieben, damit ihr glaubt. Ja, das ist ein ganz zentraler, über 90 Mal im Johannesevangelium kommt der Begriff Glaube vor. Ein ganz zentrales Bindeglied eben zwischen Gott und Mensch, der Glaube. Ja, Glaube, aber dieser Glaube gründet sich in eine Person. Und das ist Jesus Christus. Und da kommen wir auf Johannes 1, 14, ne? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ja, also das ist das Zentrum, dieser Glaube beruht auf Jesus Christus als der Sohn Gottes. Das ist ganz entscheidend. Nicht nur ein Religionsstifter, nicht nur ein guter Mensch oder etwas anderes, sondern als der Sohn Gottes. Und damit, und daraus folgt das dann, wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen, als den Sohn Gottes, da entsteht etwas durch Glauben, nämlich damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, und das ist das Herzstück des Johannesevangeliums. Und es ist immer gut, dass wir uns dann und wann mal wieder daran erinnern. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Johannesevangelium. Einmal zu erkennen, wer Jesus ist. Und das wird uns ein ganzes Leben lang begleiten. Dass wir immer wieder das auch zum Anliegen machen in unserem Herzen, auch im Gebet, auch wenn wir in das Wort Gottes gehen. Dass wir beten, Herr, ich möchte dich erkennen, wer du bist. Und das verändert unser Leben, ja? Dass wir ihn erkennen und unser Vertrauen in ihn setzen und dann mit ihm, wie Joel es in der Einladung sagte, mit ihm in den Alltag gehen. Jesus möchte mit uns in den Alltag gehen, in den Herausforderungen, in all das, was unser Leben so ausmacht. Und das gilt es zu entdecken. Ja, da sind wir alle mittendrin. Ja, da versagen wir und vertrauen oft nicht auf Jesus, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand. Aber je mehr wir erkennen, dass wer Jesus ist, und verändert das uns, ja, unser Denken, unser Handeln, unser Herz. Und das führt dann zu einem veränderten Leben. Und das ist das Herzstück. Und das Bindeglied zwischen diesen beiden ist der Glaube, das Vertrauen in Jesus. Und wir sind jetzt in Kapitel 10, Johannes Kapitel 10, mittlerweile schon etwas länger, weil das ist ein längerer Abschnitt. Und wir haben letztens uns angeschaut, ganz große Verheißungen, die Jesus macht, inmitten von Bedrängnis. Das finde ich auch immer so stark, dass da, wo die Herausforderungen an Jesus so groß waren, also immer wieder heißt es, und sie wollten ihn töten, sie nahmen Steine in die Hand, das werden wir heute auch wieder sehen, viermal im Johannesevangelium finden wir das, dass die Juden der damaligen Zeit Jesus ablehnten, bis hin, dass sie ihn töten wollten. Und mitten in diesen Tobabo, in diesen Herausforderungen, in denen Jesus sich befand, sagte er die größten Wahrheiten. Was uns sagen will, dass er in Kontrolle ist. Nichts passiert ohne sein Zutun oder des Vaters Zutun, dass er es zulässt. Und da haben wir gelesen, die Verse 27 bis 30 und haben uns darüber Gedanken gemacht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, hier verheißt er, dass wer an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und wir haben gesagt, das sollte unser Herz wirklich Freude schenken und Mut und Kraft, dass uns nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Und er betont das einmal in Bezug auf die Hand Jesu und die des Vaters und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Und es gibt immer wieder den Einwand, und das hatte ich letztes Mal erwähnt, dass manche sagen, ja, aber was ist, wenn ich mich selber aus der Hand reiße? Ja, habe ich nicht die Möglichkeit. Und da möchte ich nochmal einen Vers lesen aus Römer 8, um das nochmal festzumachen. Da heißt es nämlich folgendermaßen in Römer 8, ich lese mal ab Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss, das ist auch ein Lied, das wir singen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, und da wollte ich darauf hinaus, noch irgendein anderes Geschöpf, und das bist du und ich, ja, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unseren Herrn. Ja, also nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Kein Geschöpf, nichts Großes, nichts Gewaltiges, all das, was hier beschrieben wird, will nur untermauern, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, ausreicht, um dich in den Himmel zu bekommen. Ja, ich habe es jetzt sehr einfach ausgedrückt. Aber was Jesus am Kreuz getan hat, reicht aus, um uns auf ewig zu retten. Wer Jesus hat, der hat das. Und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Ja, also das finden wir im Johannesevangelium sehr stark, diesen Grundgedanken. Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und da gibt es keinen Wechsel, mal so, sondern sind vom Tod zum Leben gekommen. Und das haben wir nicht, weil wir besonders gute Menschen waren, sondern weil Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist am Kreuz. Und das gibt uns diese Hoffnung und diesen Frieden in unser Herz. Und wir wollen jetzt weitermachen in Kapitel 10. Das war das letzte Mal, noch eine kurze Wiederholung. Wir sind jetzt in Vers 31 und wollen bis zum Ende dieses Kapitels lesen, Vers 42. Und wir werden heute ein paar Herausforderungen haben in der Auslegung und Anwendung vielleicht auch. Aber wir wollen den Text erstmal lesen, damit ihr wisst, worum es geht. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprach, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Und er zog wieder jenseits des Jordans an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. und es glaubten dort viele an ihn. Soweit erstmal der Text. Wir haben gesagt, die Reaktion und der Hintergrund war ja, dass Jesus in Kapitel 9 einen Blinden geheilt hatte. Das war ein Wunder, ein Zeichen, was vorher noch nie auf der Welt stattgefunden hatte. Ein Blinder, der blind geboren wurde, wurde geheilt. Er war sehend. Das war der Hintergrund. Und daraus entstand ein Dialog, der sich praktisch von Kapitel 9 bis 10 hindurchzieht. Und wir haben auch gesagt, dass in dieser Phase, in der Jesus sich jetzt hier befindet, ist kurz vor seinem eigenen Tod. Also wir sprechen hier von circa 3 Monaten, bevor Jesus selbst am Kreuz hängen wird. Und dieses Kapitel 10 endet eigentlich mit dem öffentlichen Wirken des Herrn Jesus. Also hier findet in Kapitel 10 am Ende, was wir jetzt gerade lesen, der Abschluss eigentlich seines öffentlichen Wirkens und Redens dann. Es wird noch Kapitel 11 kommen, wo Lazarus auferweckt wird. Aber ab Kapitel 12 bewegt sich Jesus innerhalb von einer Woche praktisch auf das Kreuz zu. Ja, Kapitel 12, die Salbung, wissen wir. Dann 13, die Fußwaschung der Jünger. 14 spricht über den Heiligen Geist. Er spricht davon, ich werde gehen, ich werde sterben. Kapitel 15, 16, 17, 18, 19 und dann 20, 21 die Auferstehung. Also der Herr Jesus schließt hier sozusagen sein öffentliches Wirken in Bezug auf sein Volk ab. Und das Ende ist bezeichnet. Das heißt hier, da hoben die Juden wiederum Steine auf. Ich hatte schon gesagt, dass es mehrfach vorkommt, auch im Johannesevangelium, um Jesus, um ihn zu steinigen. 3 Jahre Dienst, fast über 3,5 Jahre Dienst und das ist die Frucht. Sie nehmen Steine und wollen ihn steinigen, den Sohn Gottes. Eigentlich schon sehr tragisch. Und doch erfüllt sich hier auch das, was schon Jesaja 53, und das lese ich kurz mal vor, schon vorhergesagt hat, über 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, da heißt es, wer hat unserer Verkündigung, Kapitel 53, Vers 1, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Angeblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Das findet in Kapitel 10 oder auch im Wirken des Herrn Jesus statt. Er war verachtet. Das Volk wollte ihn nicht. Und sie lehnten ihn ab. Und der Grund dafür waren nicht seine Werke. Das sehen wir hier aus seinem Dialog, den er jetzt nochmal startet. Und wir merken eigentlich, dass selbst unter diesen Rahmenbedingungen, in denen Jesus sich jetzt befand, nämlich die Leute, das muss man sich mal vorstellen, der Herr Jesus steht da, hatte ihnen von den Schafen erzählt und dem Hirten und dieses Zeichen getan und die Juden heben Steine auf, um ihn zu steinigen. Die stehen also um ihn herum und wollen ihn jetzt steinigen. Und was macht Jesus? Er spricht zu ihnen. Ich finde das sehr bezeichnend. Das drückt so ein bisschen aus, das Herz des Herrn Jesus war immer noch für sein Volk, obwohl das Volk gegen ihn war. Er hat versucht, alles versucht, um sie zu erreichen. Und er tritt nochmal in diesen Dialog. Und Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Er fordert sich nochmal raus, nachzudenken. Und wisst ihr, darüber, man kann von dem Herrn Jesus wirklich viel lernen. Auch in Bezug auf, wie er mit Situationen, schwierigen Situationen umgegangen ist. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn die Leute da gestanden hätten und die Steine genommen hätten und versucht hätten oder angefangen haben oder wollten mich steinigen. Ich wäre wahrscheinlich gelaufen, so schnell ich kann. Oder ich hätte Panik gekriegt. Und der Herr Jesus tritt in den Dialog. Und er fragt sie, ruhig. Und ich finde das sehr, sehr bezeichnend, das haben wir wahrscheinlich auch schon alle erlebt, wenn wir in Gespräche mit Menschen kommen, dann werden manche Menschen wirklich sehr aggressiv. Ja?
Und manchmal empfinde ich dann auch, dann werde ich auch plötzlich aggressiv oder ich so, da kommen so Gefühle hoch, ja, dass ich dem kontern will, bessere Argumente liefern will. Und ich lerne hier aus dem, wie der Herr Jesus hier reagiert. Er nimmt die Emotionen raus und stellt ihnen eine Frage. Und er tritt in den Dialog mit den Leuten, die ihn steinigen wollen, wohlgemerkt. Ich finde, da kann man sehr viel lernen. Und was der Jesus versucht zu machen ist, er versucht diesem Volk, diesen Leuten, mit denen er gerade in Konfrontation stand, zum Nachdenken anzuregen. Denkt doch mal nach, nehmt doch mal die Emotionen raus und denkt doch mal nach. Ich finde das einen sehr guten Ansatz, weil das ist, glaube ich, was Evangelisation auch sehr stark in diese Richtung gehen sollte, dass wir die Leute zum Nachdenken anregen. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir der Vers aus Römer 1 ein, wo es darum geht, dass sich Gott offenbart hat durch die Schöpfung und durch unser Gewissen. Und dann heißt es im Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, Römer 1, 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch, und jetzt kommt ein sehr wichtiges Wort, durch Nachdenken wahrgenommen. Ja, das finde ich sehr interessant, dass wenn wir die Leute anstoßen, nachzudenken, denk doch mal nach über dein Leben, wo geht dein Leben hin, was ist der Sinn des Lebens oder was machst du mit Schuld in deinem Leben, dass wir die Leute einfach Fragen stellen, dass wir sie anregen zum Nachdenken. Ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann hat das immer auch den Prozess des Nachdenkens. Ja? Ich denke nach über mein Leben, über meine Beziehung zu Gott oder ob es Gott gibt oder über das Wort Gottes. Deswegen, ich finde es auch stark, wie der Herr Jesus dann dieses einleitet, dieses Argument der Werke, um wessen Werk wollt ihr mich steinigen? Und dann sagen sie, ja nicht wegen der guten Werke, das wäre auch ein bisschen komisch. Aber weil du dich selber zu Gott machst. Damit hatten sie ein Recht oder eine Legitimation, Jesus zu steinigen, weil das war Gotteslästerung. Wenn jemand sagt, er ist ein Mensch, sagt, ich bin Gott. Kann man nachvollziehen. Nur in diesem Fall stimmte es. Ja? Und dann benutzt Jesus ein Wort Gottes und da möchte ich euch auch Mut machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes auch nicht nur kennen, sondern auch verinnerlichen, aber auch auswendig lernen, Verse auswendig lernen. Weil diese Verse, der Herr Jesus zitiert ja aus Psalm 82 und er nimmt ein Argument. Und es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes hineinbringen in das Herz des Menschen. Das wirkt, ja, das hat Kraft. Unsere Worte, unsere Argumente sind sehr limitiert, sagen wir mal. Aber Gottes Wort, wenn wir das hineinsprechen, auch wenn die Leute das ablehnen oder ja, vielleicht überhaupt keine Beziehung zur Bibel haben, dass wir einfach sagen, weißt du, da steht in der Bibel, wer Jesus hat, der hat das Leben. Oder Gott hat die Welt geliebt und will damit sagen, er hat auch dich lieb. Ja, dass wir das Wort Gottes nehmen und der Herr Jesus macht das auch. Auch in der Versuchung, Matthäus 4, wissen wir auch, als der Teufel ihn versucht, nimmt er das Wort Gottes und kontert mit dem Wort Gottes. Und das ist so wichtig, dass wir das auch für uns in unserem Zeugnis geben, in dem, was wir Menschen weitergeben, dass wir auch, wenn wir manchmal nicht viel sagen können, oder manchmal haben wir auch gar keine Argumente, manchmal sind die anderen Argumente viel besser als meine. Ja, ich kann ihm gar nicht kontern. Einfach das Wort Gottes sagen. Ja, das hat mehr Kraft und kann mehr bewirken als meine guten Argumente. Oder wenn wir uns manchmal gar nicht wissen, was wir so richtig sagen sollen, gib ihnen einfach etwas aus dem Wort Gottes mit. Und Gott kann Großes tun damit. Und hier in unserem Beispiel, wo der Herr Jesus sozusagen in diesem Umfeld der Herausforderung, dass er gesteinigt werden soll, nimmt sozusagen die Emotionen erstmal raus und tritt in den Dialog und findet heraus den Grund. Und dann kommt ein interessanter Abschnitt, Vers 34. Ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert. Ich werde mal versuchen, einen Ansatz zu geben. Denn da sagt dann Jesus, also nachdem sie sagten, der, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Und jetzt sagt Jesus, hier, Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz, also in der, im Alten Testament, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Was hat er damit gemeint? Oder was sollte er mit diesem Wort, was er zitiert, aus Psalm 82, hervorbringen? Gute Frage, habt ihr eine Antwort? Wir nehmen es so, wie es steht, genau. Aber wir wollen es auch verstehen. Ja, das ist in Ordnung.
Naja, das ging ja auch um die Lichter, sage ich mal so.
Ja.
In Psalm 82.
Genau.
Und die wurden als Götter bezeichnet, obwohl sie nicht immer so göttlich gelebt haben.
Genau. Ja, also wichtig ist immer, wenn man diesen Vers jetzt nimmt, dass man den in den Kontext setzt, von wo er herkommt. Und da geht es eben um Richter, um Menschen, die Gott sozusagen repräsentativ eingesetzt hatte, um für ihn zu arbeiten, wenn man so will. Aber sie waren nicht immer gerecht. Sie lebten nicht dementsprechend. Das heißt, der Herr Jesus macht hier einen Vergleich. Wenn selbst die, die Gott eingesetzt hat als Richter unter seinem Volk, und damit eine gewisse repräsentativ arbeiteten für Gott, also Botschafter Gottes, wenn man so will. Im Neuen Testament werden wir auch Botschafter Gottes genannt. Ja, Stellvertreter. Dass die, obwohl die nicht so handeln, also ihre Werke waren nicht gleich dem ihrer Stellung. Wie viel mehr müsste dann eben Jesus, der Sohn Gottes ist und das auch bewies, durch was? Durch seine guten Werke. Ja, er versucht hier eine Gegenüberstellung und er sagt, er geht vom Niedrigeren, also von dem Unperfekten zum Perfekten. Und sagt, Leute, selbst wenn die schon Götter, das ist hier in Kleinbuchstaben, ne, also eine gewisse Stellung hatten, wenn die sogar so genannt werden, wie viel mehr dann der, der perfekt ist, nämlich er selbst. Und deswegen, also Jesus versucht sie zum Nachdenken anzuregen. Ja? Geht mal weg von dieser Aussage, aber beleuchtet mal einfach mein Leben, meine Werke, das, was ich tue. Das betont der Herr Jesus hier auch mehrfach. Ja? Er sagt, wie sagt ihr denn zu dem, der der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Also jetzt macht er die Parallele, ja, also Gott hat mich gesandt in diese Welt, so wie die damals die Richter repräsentativ da waren, aber nicht dementsprechend lebten. Wie viel mehr der Vater, der mich geheiligt hat und in die Welt gesandt hat, du lässt das, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn nicht, und jetzt kommt das entscheidende Argument in Vers 37, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Ja, also er geht von der Aussage erstmal weg, die für die Leute Gotteslästerung war, nämlich dass er Sohn Gottes ist, und sagt, wenn ihr das nicht annehmen könnt, dann nehmt doch wenigstens an, dass das, was ich tue, das untermauert, wer ich bin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen kompliziert, ne? Ja? Also er nimmt sozusagen das größere Argument und bricht es runter auf das Leben des Herrn Jesus, was er getan hat. Und das ist eine ganze Menge. Er hat gerade einen Blindgeborenen geheilt, was vorher noch nie in der Weltgeschichte vorkam. Und im nächsten Kapitel wird Lazarus auferweckt. Ein Toter. Ja, also er sagt, schaut doch mal hin. Schaut doch, seht doch mein Leben an. Seht die Zeichen, die ich tue. Und dann urteilt über das hin zu meiner Aussage, dass ich Sohn Gottes bin. Das versucht der Herr Jesus hier zu vermitteln. Und ich finde, das ist eine gute Sache, ja, dass man
das Evangelium oder die Wahrheiten der Bibel runterbricht auf einfache Level, dass die Leute das auch irgendwie nachvollziehen können. Ja, ich glaube, wir haben oft das Problem, oder ich, dass wir Argumente ansetzen oder Dinge voraussetzen, die noch gar nicht bei meinem Zuhörer vorhanden sind. Ja, der kann das gar nicht verstehen, was ich sage. Für mich ist es alles einleuchtend, aber für ihn nicht. Und dann zu lernen, die Dinge so runterzubrechen, dass der andere das auch verstehen kann. Das versucht der Herr Jesus hier. Er bricht das runter und sagt, schaut doch, wenn ihr das nicht verstehen könnt, wenn ihr das nicht glauben könnt, dass ich der Sohn Gottes bin, der ich bin, dann glaubt doch wenigstens meinen Werken. Denn die sprechen davon, dass ich Sohn Gottes bin. Versteht ihr, was ich meine? So? Ja, also wir erwarten manchmal in unseren Diskussionen oder in unseren Zuhörern, mit denen wir zu tun haben, zu viel. Und der Jesus geht runter auf ihr Verständnis und versucht ihnen die Wahrheit nahezubringen. Und da können wir viel von lernen. Ja, dass wir das auch in unseren Gesprächen vielleicht mit Menschen, die dem Evangelium fern sind oder auch aggressiv dem gegenüberstehen, das runterzubrechen und sie zum Nachdenken anzuregen. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 38, tue ich sie aber, was ja Fakt ist, das können sie nicht bestreiten, das haben sie gesehen, tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt. Ja, also das ist das, was der Herr Jesus versucht, irgendwie auf ihr Niveau runterzugehen und vom Niedrigeren zum Höheren zu kommen. Damit ihr erkennt, und da führt es dann hin, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Das ist das Ziel. Deswegen kommen wir wieder zu unserem Grundgedanken zurück. Jesus zu erkennen als den Sohn Gottes. Er ist der Einzige, der uns retten kann. Und das versucht der Herr Jesus hier irgendwie in Gang zu setzen. Verstehen Sie es? Vers 39, da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Und wir wissen, dass an anderen Stellen, auch im Johannes wie auch im Evangelium, es oft heißt, denn sie wollte nicht. Die Argumente waren da, die Beweise waren da, aber wenn ein Mensch nicht will, dann nützen auch die besten Beweise nichts. Ja, es muss schon eine Bereitschaft sein zu sagen, okay, ich hinterfrage meine Überzeugung oder meine Dinge, die mir wichtig sind. Aber wir haben festgestellt, dass gerade das religiöse Volk besonders gesagt hat, nein, wir wollen diesen Jesus nicht. Wir wollen diesen nicht. Und das nimmt jede Möglichkeit, den Menschen die Wahrheit zu erkennen. Und es wäre traurig und das Kapitel endet ja nicht so, wenn das so der letzte Punkt gewesen wäre. Aber es geht ja noch weiter und ich habe noch 3 Minuten, um noch das Vormachende zu sagen. Und er zog wieder jenseits des Jordans an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte. Also Jesus ging weg von dem Ort, er entging ihnen, also das heißt hier, er ging ihnen ihren Händen. Warum? Weil Jesus musste am Kreuz sterben, nicht gesteinigt werden. Er musste zum Kreuz. Das war seine Bestimmung. Und so entging er ihren Händen und dann zog er nochmal sich zurück an den Jordan, wo Johannes zuerst getauft hat und blieb dort. Circa 2 bis 3 Monate, es war ja Dezember, Hanukka, also das Lichterfest ist im Dezember, Ende Dezember. Und im März, April ist Ostern, das heißt 3 Monate circa hat Jesus dort dann noch verbracht. Bevor er wieder zurückging nach Bethanien, in Kapitel also 11, Lazarus und dann geht es hin zum Kreuz. Also wir sehen hier, er ging zum Ursprungsort, wo Johannes getauft hat. Und dann heißt es, und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar keine Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und das zeigt uns, was ist die Grundvoraussetzung, dass ein Mensch zu Gott findet. Das wird uns am Beispiel von Johannes gezeigt. Denn was hat Johannes getan? In Johannes 3 können wir das nachlesen.
Welche Haltung hat er eingenommen in Bezug auf Jesus, als er die Menschen auf Jesus hinwies? Und das ist die Grundhaltung, die jeder Mensch braucht, um zu Gott zu kommen. Und da heißt es hier in Johannes 3, und damit schließe ich. Denn die Leute kommen ja zu Johannes und sagen, bist du der Lehrer, bist du der Messias? Und er sagt, nein. Und dann sagt er in Vers 27, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, ich bin nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, freut sich über seine Stimme, die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen. Ich abnehmen. Was drückt der Johannes hier aus? Er demütigt sich vor Gott. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel in Bezug auf in Beziehung mit Gott zu kommen. Heißt immer, sich zu demütigen vor diesem Gott. Anzuerkennen, wer er ist. Und dass er groß wird und ich muss dementsprechend klein werden. Das ist auch ein Prinzip, was unser ganzes Leben eigentlich begleitet, oder nicht? Dass, wenn wir wachsen wollen, müssen wir abnehmen. Und er will groß werden. Und das ist das Ziel Gottes. Das beginnt mit der Bekehrung, wo wir uns beugen unter das Kreuz. Aber es hört nie auf. Es ist eigentlich immer ein Weg, wo wir anerkennen, Herr, du bist größer, du bist herrlicher und ich will mich beugen vor dir. Demütigen. Dem Demütigen gibt was Gott? Gnade. Das ist eigentlich der Weg. Willst du wachsen in Jesus, dann beuge dich vor ihm. Und erkenne an, wer er ist. Und dann entsteht Veränderung. Und das beginnt auch in der Bekehrung eines Menschen, dass er anerkennen muss, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und wenn er das tut, dann kann Gott etwas tun. Und das sehen wir hier. Und das Schöne ist, das Kapitel 10 endet damit, und viele glaubten an ihn. Und das gibt uns Hoffnung. Ja, auch heute, auch wenn die Menschen heute scheinbar hart und unerreichbar scheinen, doch der einen oder anderen tut der Herr Jesus immer noch heute retten. Und das ist schön. Und deswegen wollen wir nicht aufhören, das Evangelium weiter zu sagen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der Herr bist und dass du alles in deiner Hand hast und dass wir so viel lernen können von dir, auch in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen, die oft hart sind, die oft ja, mit viel Emotionen auch uns gegenübertreten. Und danke, Herr, dass wir da lernen dürfen, auch von dir, wie du damit umgegangen bist, und dass wir lernen, auch dein Wort hineinzupflanzen in die Herzen der Menschen. Denn dein Wort hat Kraft. Es ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert und durchdringt die Seele. Danke, Herr, dass wir das auch lernen dürfen, dass wir es mitnehmen dürfen. Aber wir wollen auch immer wieder bekennen, Herr, dass wir nicht würdig sind. Du bist würdig zu nehmen Lobpreis, Ehre und Dank. Und dafür wollen wir dich preisen, Herr, dass wir das aus deiner Gnade her erkennen durften, dass wir ohne dich nichts sind, dass du alles bist. In Jesu Namen. Amen.